Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend, wie Sie gehört haben, ist: Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Nun, Sie werden vielleicht sagen, dass das eine Provokation ist, sowas zu sagen. Vielleicht ist es das, denn nicht nur die biologischen Wissenschaften bauen sich auf neo-darwinscher Evolution auf, sondern auf viele soziale Wissenschaften noch dazu. Und sicher ist es, dass die Theologie sehr viel von Evolution im Sinne von Darwin auch übernommen hat. Nun, wenn ich sage, dass die Evolution mit Wissenschaft nichts zu tun hat, dann werden die Theologen auf den Beinen stehen und die Biologen ganz bestimmt und viele andere noch dazu. Warum habe ich das getan? Ich habe es getan, weil ich glaube, dass wir an dem Vorabend vielleicht der größten Revolution, nicht Evolution, sondern Revolution in der Wissenschaft stehen. Sie wissen, dass alle Wissenschaften große Revolutionen durchgemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren. Die Physik, die ich lernte, ist nicht mehr. Und das sind einige Jahre her, nicht wahr? Aber die Biologie ist geblieben seit 1859. Also hat ein Dauerrekord. Und wir sind jetzt dabei, glaube ich, zu sehen, dass man Revolutionen, wo sie nötig sind, nicht aufhalten kann. Und jetzt wollen wir an dieses Thema also gehen. Zuerst muss ich natürlich als Wissenschaftler meine Definitionen machen, damit wir wissen, um was wir reden. Die Naturwissenschaften fasse ich auf als die experimentellen Studien oder das experimentelle Studium der materiellen und biologischen Realität, Materie, Zeit, Raum, Biologie um uns herum. Also das experimentelle Studium der Realität um uns herum. Was nicht wiederholbar ist im Experiment, ist suspekt bei den Wissenschaftlern. Sie wissen, was Karl Popper zu dieser Definition gesagt hat. Er hat gesagt, wenn eine Sache nicht falsifizierbar ist durch Wiederholung, dann ist das keine Wissenschaft. Und er ist in das heißeste Wasser der Welt gekommen, weil er das gesagt hat. Man hat den alten Mann traktiert, dass er das nur zurückzieht. Also ich glaube persönlich an das Experiment. Ich bin durch das Leben gegangen als Experimentalist, meist in Chicago, in Amerika und auch in der Schweiz und in England und auch in Norwegen. Das ist das Erste. Das experimentelle Studium der Realität um uns herum, Zeit, Raum, Materie. Nun zweitens, ich habe die Naturwissenschaften kennen keine Evolution gesagt. Und das ist die Definition der Naturwissenschaften. Zweitens, was ist denn Evolution? Nun, das ist heikel. Und da müssen wir uns sehr, sehr aufpassen, ehe wir das akzeptieren. Ich gebrauche das Wort Evolution im neo-darwinschen Sinn des Wortes. Erstens, sind Sie, meine Damen und Herren, mit mir und schlafen Sie noch nicht, denn hier legen wir das Fundament für den heutigen Abend. Und wenn wir kein Fundament haben, kommen wir nicht sehr hoch in die Luft. Dann müssen wir es machen, wie die lieben Amerikaner es tun. Sie bauen keine Fundamente heute. Sie bauen das Dach. Und dann bocken sie alles auf, nicht wahr, und runter. Nun, viele Wissenschaften werden auf dieser Basis gemacht. Und ich bedauere es sehr, Denn wenn Sie erleben würden, was ich höre auf dem Gebiet der Pharmakologie von Leuten, die nie Biologie gemacht haben, es ist etwas erschütternd und ist dafür verantwortlich, dass ich im Laufe der Jahre weiße Haare bekommen habe. Nun, Evolution im neodarwinschen Sinne des Wortes ist für heutige Zwecke heute Abend, schließt in sich, ich muss sehr aufpassen, denn einige Biologen sind hier und die werden Feuer funken, wenn ich etwas Falsches sage. Die Evolution für mich ist spontane Archibiopoese. Nun, Sie wissen alle, was Archibiopoese ist, nicht wahr? Sie sind orientierte Leute, das ist doch eine Universität hier, nicht wahr? Und Sie kennen all die technischen Ausdrücke. Sie wissen, kennen das Wort vielleicht Biogenese. Die Ärzte, und ich bin immer meist in medizinischen Fakultäten gewesen, die lieben das Wort Archibiopoese, denn das sagt genau, was der Arzt will. Aber die Biologen lieben das Wort Biogenese, bedeutet das Gleiche, also schlimm ist es nicht. Und diese Biogenese muss, sind Sie mit mir? Müssen diese Biogenese oder Archibiopoese muss spontan geschehen sein aus den Eigenschaften der Materie und per Definition ohne Metaphysik. Wenn Sie Metaphysik da reinschmuggeln, dann sind Sie erledigt vom Standpunkt des Mannes, der Sie examiniert bei Ihrem Staatsexamen. Also die Biogenese muss geschehen aus Materie und Materie muss so aufgefasst werden wie schlafendes Leben. Nicht wahr? Leben ist eine Sache der Materie plus Stochastik. Nun, Sie wissen alle, was Stochastik ist, nicht wahr? Sie haben alle Manfred Eigen gelesen und solche Leute. Stochastik ist das, was andere normale Sterbliche Zufall nennen würden. Aber man redet nicht gern von Zufall in der Chemie, man redet von stochastischen Reaktionen und ich bleibe dabei. Das geht ganz gut. Das ist das Erste, was ich sage an der Definition von Evolution, dass das Leben spontan, zufällig aus Materie entstand, ohne Hilfe vom Himmel oder von Hölle, wenn Sie wollen, ohne Hilfe von der Metaphysik. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, dass die Artbildung, Speziation, wie wir das nennen, die Artbildung geschah, nachdem primitives Leben entstanden ist. Vielleicht macht man diese hellen Lichter ein bisschen aus, ja, wenn sie so lieb sind, dass wir das sehen können. Die Spotlights, die Rampenlichter, so, ja, das ist fein. Ich kannte das deutsche Wort dafür und ich bin viel im Ausland gewesen. Nun, die Speziation ist angeblich nach der Evolutionstheorie dadurch geschehen, dass zufällige Punktmutationen auf Eubionten oder Protobionten oder Mikrosphären oder wie Sie die Urzelle nennen wollen, einwirkten und dann, nachdem diese Veränderungen durch Mutationen, Punktmutationen in der Genetik der Urzelle geschehen sind, dann kommt natürliche Auslese, natürliche Selektion und selektiert die neuen Spezies raus. Aber auch ohne jegliche Lenkung und ohne jegliche Metaphysik in irgendeiner Form. Es ist eine rein materielle Sache. Und so habe ich dann Evolution definiert. Spontane Biogenese und spontane Speziation oder spontane Artbildung. Nun, lasst uns zuerst mal sehen, was man damit machen kann. Und rein experimentell. Hier haben Sie die Mikrosphären, wenn Ihnen das Wort nicht geläufig ist. Da haben Sie die Eubionten und da haben Sie die Protobionten. Das sind alles Vorstellungen in der Fantasie von wissenschaftlichen Philosophen, die sowas vorgestellt haben. Als Gegenstand des Experiments existieren sie nicht, aber das ist, wie man sie nennt. Nun, was kann man dazu sagen? Lasst uns planmäßig vorgehen. Uri und Miller und Fox, sehr wohl bekannt in Deutschland, sie arbeiteten damals in Chicago, jetzt sind einige von ihnen in New York, die haben gesagt, lasst uns mal sehen, ob das geschehen kann. Denn Darwin hat postuliert, dass in einem warmen Teich irgendwo die Bestandteile, die anorganischen Bestandteile des Lebens waren, und in diesem Teich durch spontane chemische Reaktionen entstand die erste Zelle. Und wenn man einmal die erste Zelle hat, dann können Punktmutationen, wovon natürlich Darwin nichts wusste, die können einwirken, dass eine neue Spezies geschah. Nun, Miller, Fox und Urey, die wollten diese Idee von spontaner Biogenese experimentell machen. Die wollten das auf eine experimentelle Basis tun. Dann haben sie dann die Atmosphäre gemacht, wie sie meinten, die Uratmosphäre der Erde gewesen sein muss zur Zeit der spontanen Biogenese und bestand aus Paraffinen, also Methan, wenn Sie wollen, CH4, und bestand auch aus Ammoniak, NH3, und bestand auch aus Wasserdampf und Wasser, H2O. Nun, er hat dann durch diese Mischung eine elektrische Entladung gemacht. Es ist ganz gleich, was man durchleitet, solange es Energie ist. Praktisch alle Sorten von Energie machen es. Wenn Sie einem solchen Gemisch einen Energiestoß versetzen, mit einer dunklen Entladung oder mit einer hellen Entladung, wie Sie wollen, wissen Sie, da kommt tatsächlich Alanin in kleiner Ausbeute heraus. Und wenn Sie andere Paraffine reintun, C2H6 oder höhere Paraffine, dann bekommen Sie andere Substanzen raus, höhere Aminosäuren, also Aminosäure. Nun, diese Aminosäuren sind ungefähr 21, die uns ausmachen vom Standpunkt der Aminosäuren der organischen Chemie. Und diese 21 können alle spontan gebildet werden. Da braucht man keine Metaphysik. Die Wertigkeiten in dem C und die Wertigkeiten in dem H und in dem N und in dem OO, Sauerstoff, die sind genug, sind Sie mit mir, dass wenn man denen einen Entropiestoß gibt, wenn man denen einen Energiestoß gibt, dann fallen sie in ein Entropieloch. Die fallen sozusagen in eine Raste, wie ein Golfball, nicht wahr? Wenn es in das Loch, in das Tee kommt, nicht wahr? Kann langsam an, dann flopp, geht's rein. So ist es auch mit diesen Substanzen, die entstehen auf diese Art und Weise. Nun, Uri, Miller und Fox haben gesagt, wenn die Grundbausteine des Lebens entstehen, weil sie ein Entropieloch sind, warum sollte das Leben nicht auch ein Entropieloch sein? Verstehen Sie? Dann sind die Eigenschaften des Lebens eigentlich auf die Eigenschaften der Materie zurückzuführen, sodass das Leben das Wahrscheinlichste ist, wenn man einen Energiestoß gibt. Es ist ganz logisch, so zu denken. Nur denken Sie ein bisschen weiter. Diese Substanzen, diese Aminosäuren, sind sicher Entropielöcher. Kein Zweifel, man kann es beweisen. Das ist experimentelle Wissenschaft. Aber wenn Sie eine Stufe weitergehen, dann finden Sie, dass die nächsten Stufen höchst unwahrscheinlich sind. Diese erste Stufe ist wahrscheinlich. Und deshalb nach dem, und auch andere Stufen sind wahrscheinlich, das ist ja klar. Aber die Stufen, die wahrscheinlich sind, die kann man experimentell wiederholen. Der Fehler bei den Wissenschaftlern, die das gemacht haben, ist, dass sie gemeint haben, dass eine Amöbe als fertige Zelle auch ein Entropieloch ist. Und dann, wenn man extrapoliert und sehen, was Lipson und andere Physiker gesagt haben, die Vorstellung, dass das menschliche Gehirn auch so entstehen kann, weil es ein Entropieloch ist, ist absolut. Er sagte das Wort, it boggles my mind. Denn zu sagen, dass das Gehirn wahrscheinlich ist, mit den Milliarden von Synapsen drin, die nur gesteuert werden von einem Programm, ist der Beweis dafür, wenn ein Programm nötig ist, um es so zu steuern, dass es zustande kommt, der Beweis dafür, dass es kein Entropieloch ist. Also das Leben an sich ist unwahrscheinlich, weil es kein Entropieloch ist. Diese Substanzen, die Bestandteile sind des Lebens, die sind Entropielöcher. Darf ich Ihnen ein einfaches Beispiel geben? Sie können Felsen in der Schweiz sprengen. Wir wohnen in der Schweiz. Und wenn Sie Baustoff haben wollen, dann machen Sie einen Riesenknall, eine Explosion, es pumpt den ganzen Tag da, wo Sie überall sprengen. Nun, sicher kommen schöne, große Granitblöcke raus. Und mit den Granitblöcken kann man Häuser und Mauern bauen. Nun, die Granitblöcke sind wahrscheinlich, aber die Häuser, die man aus den Granitblöcken baut, und die Mauern, sind unwahrscheinlich. Und so verhält es sich mit den Arbeiten von Fox und Miller und Urey. Die haben zu weit extrapoliert. Sie haben nicht überlegt, dass ATP und die Bindung von Aminosäuren mit ATP, dass es wahrscheinlich wird, dass sie sich zusammenbinden durch NH-CO-Gruppen, um Eiweiß zu bilden. Das ist höchst unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit in diesen Fällen, wo die Aminosäuren gebildet werden, kommt davon, dass um sie zu bilden, die Geometrie der Wertigkeiten richtig ist und vorprogrammiert ist, solche Substanzen, wenn man einen Energiestoß gibt, sich bilden. Aber weiter geht's nicht. Die Extrapolierung dieser Experiment von Urey und Miller auf das Gesamtleben ist genauso ein Unsinn, zu sagen, dass eine Explosion, also ein Energiestoß, in den Granitfelsen in der Schweiz automatisch Häuser bildet. Wird die Baublöcke schon bilden? Die sind schon wahrscheinlich. Aber dann zu sagen, dass es Architektur bildet, ist etwas zu weit gegangen. Und das ist außerhalb der wiederholbaren experimentellen Wissenschaft. Nun, lasst uns das zu Ende denken. Warum ist es wahrscheinlich, dass die Aminosäuren sich bilden? Energiestoß plus Materie gleich Aminosäuren. Warum ist es aber unwahrscheinlich, dass die Neuroproteine meines Gehirnes, dass die sich auf Energiestoß hin sich bilden? Warum ist das unwahrscheinlich, während es andere wahrscheinlich ist? Dieses ist wahrscheinlich, weil die Information tatsächlich in den Atomen liegt. Und gibt einen Energiestoß und da fallen sie in ein Entropieloch. Aber wenn wir eine Stufe weitergehen und versuchen, ein Protein aus Aminosäuren zu bilden, die, wollen wir sagen, 10.000 Glieder lang ist und die optisch aktiv ist, das ist eine höchste Unwahrscheinlichkeit. Und weil es eine Unwahrscheinlichkeit ist, ist es kein Entropieloch und deshalb wird es auch nicht geschehen durch Zufall. Nun muss ich Ihnen das beweisen mit einem konkreten Beispiel. Philosophieren dieser Art hilft uns nicht viel, aber es ist einfach so. Und jetzt nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt unser Experiment von Uri, Miller und Fox durchgeführt. Und siehe da, wir haben in dem Reagenzglas eine Mischung von Aminosäuren. Diese Aminosäuren, nach Glycin hinauf, Glycin ist eine Ausnahme, von Alanin hinauf, die kommen in zwei Exemplaren, die Aminosäuren, Alanin und die höheren auch, die Alpha-Aminosäuren, die kommen in zwei Formen, zwei Exemplaren. Die eine Form sieht so aus, da haben wir Kohlenstoffatom, das ist der Kohlenstoffatom in der Mitte da, das ist der Kohlenstoff, das Kohlenstoffatom da, und das andere hier ist einfach ein Gebilde von einem Tetraeder. Sie wissen alles, Sie haben alle Ihre organische Chemie gemacht, nicht wahr? Sie sind vollkommen im Bild. Ein Tetraeder ist das. Also vier Flächen, die alle gleichmäßig sind, und das Kohlenstoffatom sitzt in der Mitte. Und dies ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie dieses einfache Bild haben, haben Sie das Problem gelöst. Das garantiere ich Ihnen. Aber wenn Sie hier stolpern, fallen Sie durch die Leiter der Logik, meiner Denkweise, und Sie landen auf dem Boden, nicht wahr? Aber wir wollen hinaufklettern und nicht durch die Sprossen fallen. Hier ist diese eine Sorte, wird gebildet. Die andere Sorte wird auch gebildet. Alles Alanin, sehen Sie, CH3, COH, NH2, CH. CH3, COH, NH2, CH. Chemisch sind sie gleich. Räumlich ist ihre Chiralität, also die Anordnung im Raum, spiegelbildlich bedingt. Dieses ist ein Spiegelbild von dem. Und wenn die dieses Spiegelbild von dem nehmen, vergleichen und sie polarisiertes Licht durchleiten, also Licht, das vibriert in einer Ebene, wie eben die Sonnenbrillen, die sie nehmen in der Sonne, um die Blendung der Sonne zu vermindern. Wenn sie polarisiertes Licht durchleiten, wird das Licht durch dieses Molekül nach links gedreht. Und wenn Sie es durch dieses Bild hier leiten, wird es so gedreht. Also links und rechts dreht. Nun, die Information, die Überraschungseffekt, die Überraschungseffekte, das ist, was Information ist. Früher hat man es Intelligenz genannt, aber das ist nicht genau genug. Und deshalb gebrauchen wir das Wort Information statt Intelligenz, um die Empfindlichkeiten der Leute nicht zu ärgern. Nun, wenn Sie dieses Molekül nehmen und dieses Molekül nehmen, die durch einen Energiestoß entstehen, finden Sie genau 50% links drehend und haarscharf genau 50% rechts drehend. Nun, das nennt man ein Razemat. Ein Razemat, links drehen und rechts drehen, und deshalb, weil die eine Seite die andere kompensiert, haben Sie gar keine Drehung. Wenn Sie es in das Polarimeter tun, finden Sie keine Drehung. Nun darf ich jetzt das eine Stufe extrapolieren. Es braucht nur 5 Minuten, und wenn Sie dies haben, kann das Ihre ganze Ideologie und Philosophie des Lebens ändern. So wichtig ist das. Und Sie finden es in keinem Textbuch, in keinem Lehrbuch. Es kann Ihre ganze Ideologie ändern, denn Sie werden sehen, Sie müssen Informationen haben, um das zu tun, was ich will, die nicht in der Materie liegt. Also absolut fundamental wichtig ist das, was ich jetzt sage. Wenn Sie das links drehende Molekül, oder wir nehmen das rechts, das Dextromolekül zuerst, was auf dieser Seite ist, wenn Sie dieses Molekül mit einer linken Hand vergleichen, und wenn Sie dieses Molekül mit einer rechten Hand, oder umgekehrt, spielt keine Rolle, vergleichen, Sie finden, dass die Moleküle, die Uri und Miller und Fox produzierten, waren eine Mischung von 50% rechte Hände und 50% linke Hände. Und Sie sehen, sie decken sich nicht. Nun, in der Biologie bestehen alle ihre Eiweiße, alle, in ganz, ganz kleinen, geringfügigen Ausnahmen für einige Sonderfälle, die ich nur nenne, damit niemand zu mir kommt und sagt, Sie haben das nicht gesagt. Im Großen und Ganzen sind alle Moleküle, die ihre Eiweiße bilden, damit sie denken können, mit den Neuroproteinen, die sie ihnen erlauben zu denken. Oder alle Proteine, die eben die Muskelkraft erlauben. Alle diese Moleküle sind aufgebaut auf der Basis von Alanin und anderen Aminosäuren, 21 im Ganzen. Und die sind alle links. Die sind alle, nicht rot meine ich das gar nicht, ich meine, die sind alle links, also levo drehend. Nun, wenn man das vor Augen hat, kommen wir zu diesem Bild. Und das ist sehr maßgeblich. Wenn Sie ein Molekül von Protein nehmen, besteht es aus oft 10.000 von Alanin oder von den anderen 21 Molekülen. Und die sind alle linke Hände. Alle linke Hände. Alle linke Hände. Und wenn Sie ein bisschen die Biochemie studieren, wissen Sie, dass um eine Stoffwechselmaschine zu machen, und Sie sind eine Stoffwechselmaschine unter anderem, und eine Stoffwechselmaschine, die Kartoffeln metabolisiert, damit Sie Kartoffeln in Gedanken umwandeln. Dazu sind Sie hier, Sie sind eine Kartoffelmaschine, um Sie, die Kartoffeln und das Eiweiß in Energie umzuwandeln. Um das zu tun, ist in der Biologie Akzeptor, Rezeptor, System in tausenden von Systemen notwendig und die funktioniert wie ein Kolben in einem Zylinder von einem Motorrad, oder Sie, die Vornehmen aus Wuppertal, Sie werden nur Mercedes Diesel haben, 500, 600 SLs, nicht wahr? Aber die Funktion einer solchen Maschine ist davon abhängig, dass ein Kolben in dem Zylinder ein- und ausgeht ohne Hindernis. Und dann explodiert das Gas, die Fahne drückt es runter, dann geht es wieder auf, wird runtergedrückt, ein und aus. Nun, die Akzeptor-Rezeptor-Systeme in der Biologie sind, prinzipiell ähnlich. Dieses Molekül von 10.000 linken Molekülen, die das Eiweiß ausmachen, die muss hineinkommen in einen Handschuh, der genau die Hand, die gekoppelten Hände, nicht wahr, die 10.000 Moleküle ausmachen, sind wie 10.000 Hände alle zusammengekoppelt. Und diese 10.000 Hände müssen in 10.000 gekoppelte Handschuhe hineinkommen. Nun, Sie wissen, dass wenn es dunkel ist und wenn Sie sehr eilig haben, es ist sehr schwierig, wenn Sie versuchen, einen rechten Schuh auf einen linken Fuß zu tun. Es geht nicht sehr gut. Das ist genau das Gleiche mit der Hand. Wenn Sie einen Handschuh haben und gerade die falsche Hand erwischen, dann ist, sind Sie mit mir? Dann ist es fit. Wir nennen das fit im Englischen. Also es heißt Anpassung, aber im Deutschen ist es zu schwach. Das fit bei uns ist absolut maßgeblich. Das Fit von einer Hand links in einer linken Handschuh ist so, dass man rein und raus gehen kann, wie man will. Und indem man das tut in der Biologie, funktioniert die Stoffwechselmaschine. Sie, indem Sie jetzt hören, was ich sage, das ist davon abhängig, dass Billionen von diesen langen Molekülen ineinander ja, wie soll ich sagen, Deutsch, fitten, nicht wahr? Sie entschuldigen Sie, Sie passen vollkommen ineinander. Wenn Sie bedenken, dass eine Handschuhreihe oft 10.000 Handschuhe lang ist und eine Handreihe 10.000 auch, oder wenn Sie denken an Morphin, dass genauso in die Endorphin-Rezeptoren hineinpasst in meinem Gehirn, dass ich Schmerzen kontrollieren kann mit Morphin. Genau das gleiche Prinzip. Das Morphin-Molekül muss hineinpassen. Rezeptorsystem wie ein Kolben in einem Zylinder, ein- und ausgehen ohne Hindernis. Ich demonstriere es sehr oft in der Pharmakologie. Ein Kaninchen, das Coasting macht, Sie wissen, was Coasting heißt, also das einen Trip macht mit Heroin, ja, nicht, Kaninchen haben das auch gern, nicht wahr? Man hat so ein kleines Kerlchen da, 3 Kilogramm schwer, und sonst kampelt er und beißt und stößt mit den Beinen, Sie können schrecklich kratzen, aber geben Sie den 5 Milligramm Morphin ins Ohr und er ist wie umgewandelt, wie ein Engel statt ein Teufel. Ganz wunderbar. Aber Sie haben dieses Tier da und die Wirkung kommt davon. Sind Sie mit mir? Die Wirkung kommt davon, dass das Morphin in der Blutbahn hineingeht und hinausgeht, ohne irgendwelches Hindernis, in den Endorphinrezeptoren im Gehirn. Und dieses Vibrieren von einer Substanz, Akzeptor, Rezeptor, macht die Stoffwechselmaschine aus und kontrolliert die Schmerzen. Wenn Sie nun so ein Tier nehmen und Sie dieses FIT, Morphin, Endorphinrezeptoren, wenn Sie das beeinträchtigen, indem Sie eine Gruppe, eine Allylgruppe, in das Morphin-Molekül hineinbauen und dann, sonst ist das Molekül gleich, aber Sie tun so an das Morphin-Molekül einen kleinen Widerhaken, Allylgruppe macht es, in dem Augenblick, in der Sekunde, in dem Bruchteil einer Sekunde, wo Sie das ins Ohr spritzen, wo das Kaninchen voll ist von Morphin und schläft und vollkommen im Paradies, im Kaninchenparadies ist, nicht wahr? Indem Sie das tun, indem die ersten Tropfen reinkommen, gehen die neuen Moleküle, die morphinähnlich sind, rein, aber die haben einen Widerhaken dran. Sie gehen rein und sie kommen nicht raus. Wie ein Fischhaken, sie kommen nicht raus. Und in dem Augenblick ist die totale Wirkung von Heroin aufgelöst und das Tier hat Cold Turkey Entzugssyndrom. Nur davon, dass Sie dieses FIT hier, dies sind experimentellen Tatsachen. Wir wissen, wovon wir reden hier. Das ist eine Sache, die man jederzeit demonstrieren kann. Wir wissen, wie es funktioniert. Nun, wenn, jetzt werden Sie sehen, was ich will. Aber wissen Sie, so eine Erkenntnis der Metaphysik zu kommen heute, ist ein gründliches Verständnis des Experimentells, des Experimentes absolut erforderlich. Nun, jetzt komme ich zu dem Punkt. Wenn Sie Aminosäuren durch einen Energiestoß nach Urey Fox Miller machen, haben Sie 50% L und 50% D von all den 21 Aminosäuren, die nötig sind vom Leben. Und was wird geschehen, wenn Sie dann Eiweiße aufbauen, die nicht links, 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 Levo, Levo, Levo sind, Levo, 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 Levo sind, sondern durcheinander rechts und links? Wenn das teilweise rechte Handschuhe sind und hier teilweise kunterbunt durcheinander links und rechts sind, ist das FIT vollkommen aufgehoben. Und da kann kein Akzeptor-Rezeptorsystem auf Erden, in der Biologie, auf der Basis von Racemat-Leben funktionieren. Wenn Sie nicht rein links, links, links. Oder, wenn Sie wollen, rechts, rechts, recht haben. Nur ist unser Leben aufgebaut auf der linken Basis. Es ist, wie ein gewisser Kanzler gesagt hat, unser Herz schlägt links, nicht wahr? Und es ist einfach eine Tatsache. Nur habe ich das Politische nicht so genau gemeint. Das Problem ist dieses. Wenn Sie das Leben aufbauen wollen, das Leben ist eine Stoffwechselmaschine. Und eine Stoffwechselmaschine ist absolut 100% abhängig von Akzeptor-Rezeptor-Systemen. Und Akzeptor-Rezeptor-Systeme sind stereochemisch durch die Chiralität bedingt. Und auf der Basis von Racemat, also Durcheinander in der Stereochemie, wird kein Leben funktionieren. Wir wissen das. Das ist eine chemische, biochemische Tatsache. Nun, die Eigenschaften der Materie schubsen, wenn man einen Energiestoß gibt, die Moleküle in ein Entropieloch. Und die Entropielöcher sind gleich, absolut gleich der Entropiestatus von Levo und Dextro ist absolut gleich. Und wir haben in der stochastischen experimentellen Chemie keine Methode, die beiden zu trennen. Wir können es tun, wenn wir Information von außen hineininitiieren. Eine Seite, wo wir sagen, die Rechtsmoleküle zu entfernen, das können wir tun. Aber die Chemie, ohne zusätzliche Information das zu tun, wollen wir sagen, zusätzliche Information aus der Genetik von Pflanzen, für die Chemiker hier, Brucin oder Strychnin. Und die linke Form von Brucin oder Strychnin ist genetisch bedingt. Das ist nicht bedingt durch Kohlenstoffatome, die Information drauf. Das ist es nicht. Sie müssen genetische Information haben, um das zu tun. Und die Frage ist dieses, dass die genetische Information ist ein Programm und ein Programm ist ein holistisches Aggregat von Information. Und wenn Sie meinen, wie Darwin gemeint hat, dass holistische Programme um Strychnin oder Brucin, um diese Moleküle zu trennen, spontan entsteht, dann sind sie außerhalb der medizinischen Hilfe. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Denn Programme entstehen stochastisch? Nee, das wissen wir. Das hat die Informationstheorie ausgearbeitet von Shannon und Wiener. In den letzten 20, 30 Jahren, Darwin hat nichts davon geahnt. Und jetzt kommt die große Revolution in der Biologie. Wir wissen, um diese Akzeptor-Rezeptor-Systeme stereochemisch mit der richtigen Chiralität zu versorgen, Information, Programme, die nicht in der Materie enthalten sind, in der rohen Materie enthalten sind, sondern nur in der Genetik, um das zu tun. Und deshalb wissen wir, dass es ganz richtig ist, wenn die Regierungen dieser Welt sagen, Biogenese wird spontan, nie geschehen. Sonst würden sie die Konservenindustrie verbieten. Wenn wir meinten, dass in einem Fall von 1 Million aus einer Büchsensardine unbekannte Bazillen oder Viren entstehen würden, würde man es glatt verbieten. Sie lassen uns jetzt einschnallen in unseren Autos, weil die Möglichkeit nicht ist, war 1 auf 1 Million, dass wir einen Zusammenstoß haben, durch die Scheibe fliegen, nicht wahr? Gut, wir sagen ja, die Möglichkeit ist da, gering. Ich habe ja 45 Jahre Auto gefahren, nicht wahr? Ich bin bis jetzt nie durch die Scheibe geflogen, aber ich tue mich anschnallen, nicht wahr? Weil die Möglichkeit da ist. wenn die geringste Möglichkeit wäre, dass aus dieser günstigen Mischung von Eiweißen, von toten Sardinen, irgendeine neue Art von Leben spontan entstehen würde, da würde jede Regierung der Welt sagen, das können wir nicht riskieren. Aber weil wir sicher sind, dass es nicht geschieht, haben sie es. Und es ist ganz richtig. Wir wissen in unserem Herzen, dass es nicht geht, aber wir sind etwas schizophren, wissen Sie. Wir tun nicht immer, was wir wissen. Wir lassen andere Sachen. Nun, das, meine Damen und Herren, ist die kleine Einleitung über Biogenese. Biogenese, spontane Biogenese, wird nicht stattfinden, es sei denn, dass Sie Information von außen hineinfügen. Wird nicht stattfinden, und wir wissen von Millionen und Billionen von Versuchen, das nicht geschieht. Jetzt kommt das Zweite von Darwinismus. Das Erste sagt, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, und das war die Biogenese. Geht nicht. Wir wissen, dass es nicht geht, experimentell. Aber wie ist es mit der Speziation? Wie ist es mit der Artbildung? Sie sagen, aha, das ist was anderes. Geben Sie gesetzt einmal der Fall, dass eine Amöbe oder ein Eubiont oder ein Protobiont oder ein Mikrosphäre entstanden ist, dann ist es doch denkbar. Nun, die deutschen Studenten lieben diesen Ausdruck. Die sagen immer zu mir, aber Herr Professor, es ist doch denkbar, nicht wahr? Es ist doch denkbar. Gut, lasst uns mal gucken, ob es denkbar ist. Denn wir sind ja Kartoffelmaschinen zum Denken, nicht wahr? Und wir sollen auch denkbar, was denkbar ist, will ich mir Ihnen gern denken. Nun, lasst uns mal gucken, was die experimentelle Wissenschaft über Artbildung sagt. Darwin und de Vries und T.H. Morgan, die haben gesagt, dass wenn man einmal eine funktionierende Zelle hat, dann kann man Punktmutationen hineintun, und die Punktmutationen, die günstig sind, dieser Organismus, der diese Punktmutationen hat, wird überleben. Und wenn das weitergeht durch die Selektion des Geschlechters, die der meisten Nachkommen hinterlassen, die günstige Eigenschaften bekommen haben durch Mutation, wird eine neue Spezies, eine neue Art bilden. Ist das richtig, was ich gesagt habe? Habe ich das fair gesagt? Ist das, was Sie lernen? Lernen Sie das? Tödliche Stille. Da sind Sie alle Geisteswissenschaftler, oder nicht? Ist es nicht so? Also hören Sie mal, wenn ich in einen Teich springe, dann muss ich wissen, wie tief der Teich ist, sonst bumse ich mit dem Kopf unten an, nicht wahr? Ich wollte wissen, wie tief der Teich ist, ich weiß immer noch nicht. Meinen Sie, dass das die Methode ist von Speziation? Eins sage ich Ihnen, wenn Sie das meinen, geben Sie mir Beweise bitte dafür, und experimentelle Beweise, denn ich bin ein Positivist in der Hinsicht. Ich glaube an das Experiment. Haben Sie jemals durch Züchtung eine neue Spezies, eine neue Art produziert? Und das ist natürlich davon abhängig, was eine neue Art ist. Nun, wenn Sie wissen, was eine neue Art ist, gebe ich Ihnen eine Definition, und Sie können protestieren, wenn Sie wollen. Eine Art, ich kann es nur Englisch sagen, es geht leider Deutsch nicht so gut, aber ich probiere es Englisch. Eine Art ist ein interbreeding pool of genes. Also, ein interbreeding pool of genes ist es. Also, eine Art hat eine gewisse Menge von Genen drin, und die pflanzen sich fort durch Geschlecht, nicht wahr? Und wenn dann Mutationen kommen, wandelt sich nach Darwin und nach de Vries und Morgan und Waddington und all diese Leute, wandelt sich eine Spezies um in eine andere. Sehr verehrte Damen und Herren, ich hatte einen Professor in Oxford, und er hieß Hinshelwood, und er war ein äußerst gescheiter Kopf. Er war Professor der physikalischen Chemie. Aber was ihn juckte, er war ja Atheist. Und er wollte einmal einen experimentellen Beweis für Speziation durch Punktmutationen haben. Und da hat er Escherichia coli genommen. Und Escherichia coli hat er, Sie wissen, wer Escherichia coli ist. Das ist ein netter kleiner Kerl aus dem Magen-Darm-Traktus, nicht wahr? Sehr behilflich, wenn man zu viel Wiener Schnitzel gegessen hat, hilft bei der Verdauung. Und er hat diese Dinger genommen und er hat da muss ich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, es 20, 30 Millionen Generationen gemacht. Kann man sehr schnell machen, nicht wahr, mit denen. Und er hat sie unter Zero-Bedingungen gemacht, dass der Selektionsdruck am stärksten ist. Und er hat festgestellt, dass man diese Organismen an die Grenze der Spezies, der Art drücken kann, und dann irgendwie kann man sie nicht weiter drücken. Die fallen immer zurück zu Escherichia coli. Er produzierte sehr viele neue, was wir nennen Strains. Aber ein Strain ist eine Spezies innerhalb einer Spezies, wie ein St. Bernardino ein Strain ist bei, wo man sagen, Pudeln, nicht wahr, bei anderen Hunden. Aber er konnte nie sozusagen aus einem Hund eine Katze machen, also eine andere Spezies durch diese Methode. Und er ist, der gute, liebe, intelligente Mann, ist an Frustration gestorben. Er hat es, nein, Frustration ist eine schreckliche Sache in der Wissenschaft. Und ich habe in meinem Alter, ich bin jetzt emeritiert, ich habe in meinem Alter festgestellt, dass sehr viele Wissenschaftler, besonders Biologen, dass sie nah an der Grenze sind von Aussterben durch Frustration. Es ist nicht immer, es gibt sehr viele, die florieren und gedeihen, und ich bin sehr Freund mit denen, ich habe verschiedene in Deutschland auch, aber sehr viele sind wirklich frustriert. Nun, ich frage mich, warum? Und ich habe das gesagt, weil ich etwas Schweres zu sagen habe. Denn wenn man ein bisschen lacht, bringt das Sauerstoff in die Lunge und das geht in den Kopf und die Konvertibilität von Energie in Gedanken geht etwas leichter. Nun, ich möchte Ihnen sagen, das Schlimme bei dem Argumentieren, meine sehr verehrten Damen, über diese Geschichte, ist, dass man böse wird dadurch. Wenn wir den Humor verlieren, verlieren wir die Menschlichkeit. Meinen Sie nicht? Und wenn man mit einem Professor nicht lachen kann über sich selbst, ist man ein Tier geworden, statt dass ein Mensch, dass man ein Mensch ist. Jetzt habe ich was Schweres. Gut. Ich habe das deswegen nicht gesagt, aber ich bin sehr dankbar, dass wir eines Sinnes sind in diesen Dingen. Ich glaube, dass das Schönste in dem Studium der Wissenschaften ist die Genugtuung, die wir daraus bekommen. Es ist so schön, Genugtuung, und Frustration ist so schlimm. Jetzt, wie geschieht eigentlich die Bildung von Spezies, die Artbildung, Speziation ist das eigentliche Wort. Darwin hat gesagt, es geschieht... Und de Vries und die Neodarwinisten, denn Darwin wusste nicht so viel auf diesem Gebiet, aber die Neodarwinisten sagen, es geschieht durch die Änderung eines Speziesprogrammes durch Punktmutationen in das holistische Programm einer anderen Spezies. Haben Sie das? Eine Spezies ist ein holistisches Programm von vernetzter Information. Verstehen Sie das? Ich meine, wir sind Menschen, mehr oder weniger durch und durch, nicht wahr? Wir haben nicht die Eigenschaften, wo wir sagen, von einem Wal in uns. Nur der Stoffwechsel, das System von allen Säugetieren ist sehr ähnlich. Aber in Bezug auf das genetische Programm sind alle 46 Chromosomen, die wir haben, aufeinander abgestimmt, und sogar so abgestimmt, dass sie holistisch sind. Sie sind ganzheitlich. Das ist, was es bedeutet. Ganzheitlich. Nun, ich stelle Ihnen, ehe ich es mache, dieses Experiment, eine Frage. Wie Speziesbildung wirklich geschieht. Lasst uns als Exempel ein holistisches Programm nehmen. Irgendein holistisches Programm. Meine Frau ist Musikerin. Und da habe ich den Genuss von Mozart, Beethoven und von Bach, Johann Sebastian und von den anderen. Und ich habe festgestellt, dass die Partituren, die sie hat, dass sie ein vernetztes Programm sind. Sie können alle Partituren lesen, nicht wahr? Sie sind musikalisch hier in Wuppertal, singen fromme Lieder den ganzen Tag, nicht wahr? Sie singen Kanonen, all diese Dinge. Nun, es ist doch, habe ich Sie beleidigt? Ich hoffe nicht, das war nicht so gemeint. Was Sie haben, was ich haben muss, um pädagogisch vorzugehen, ist ein vernetztes, holistisches Programm irgendeiner Art. Nun, wir nehmen jetzt eine Partitur von Die kleine Nachtmusik von Mozart. Nun, können Sie es hören? Ist ja wunderbar, nicht wahr? Tut mir gut. Ich höre es gerne im Geist, auch wenn es nicht in Wirklichkeit ist. Aber es ist ein vernetztes Programm. Nun meinen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne viel Informatik studiert zu haben, dass Sie dieses vernetzte, holistische Programm von Die kleine Nachtmusik, dass Sie das umwandeln könnten in irgendein anderes vernetztes Programm durch Punktmutationen? Wollen wir sagen, dass Sie eine Kassette haben von Die kleine Nachtmusik. Und diese Kassette besteht aus magnetischen Impulsen auf Eisen, nicht wahr, auf Plastik. Und da sind all diese Informationen über Die kleine Nachtmusik sind festgehalten in magnetischen Impulsen, nicht wahr, das wissen Sie. Und wenn es dann diese magnetischen Impulse über den Sprechkopf gehen, dann wird das gleichgerichtet und kommt raus als Die kleine Nachtmusik. Nun, wenn Sie magnetische Impulse in die Kassette von Die kleine Nachtmusik hineinschmeißen, als Rauschen, Sie wissen, was Rauschen bedeutet, was Studenten hören, wenn sie gelangweilt, was Studenten tun, wenn sie gelangweilt sind, einfach die Rauschen auf ihren Sitzen. Ich weiß, wenn ein Mensch gelangweilt wird, dann steigt das Rauschen auf. Meinen Sie, dass durch das Rauschen, Sie irgendein neues Programm entwickeln können? Nun, Hand aufs Herz. Die Musiker können das sehr gut tun. Die Physiker auch. Die Chemiker sollten es auch. Sie können es nicht. Sie können schon das Programm ändern. Sie können einige Disharmonien machen. Sie können einige Harmonien machen, die schöner sind als vielleicht diese aus Mozart. Aber Sie könnten das nicht, nur ein Beispiel zu nehmen, in Annelisa umwandeln. Das würde nicht gehen. Nun, es braucht nicht Annelisa zu sein. Es kann irgendetwas anderes sein. Das Einzige, was Sie mit so einem Programm von Die kleine Nachtmusik tun könnten, Sie könnten es umwandeln in John Cages Musik. Das könnten Sie tun. Denn John Cages Musik ist ohne Programm. Es ist komponiert worden mit einem Computer, der dafür sorgt, dass es absolut stochastisch zufällig ist. Und Sie bauen jedes holistische Programm ab mit Punktmutationen, es sei denn, dass Sie Restraints haben. Und die Restraints können chemisch sein, aber die Restraints werden nie ein neues Programm. Restraints heißt chemische, stereochemische Verhinderungen, wenn das Wort nicht geläufig ist. Sie können das nicht tun. Nun, wir tun jetzt ein Beispiel, wie man ein Programm umwandeln kann in ein neues. Und wenn wir das tun können, dann werden wir wissen, wie neue Arten sich bilden. Und es ist alles andere, als was Darwin je gesagt hat bis zum heutigen Tag, auch im Neodarwinismus nicht. Wir wissen heute, wie man eine neue Art macht. Und es ist nicht durch Punktmutationen und nicht durch Geschlecht. Und deshalb durch natürliche Selektion. Ist nicht die Methode. Geschlecht und natürliche Selektion werden schon die Degenerierung einer Art verhindern. Das geschieht. Aber eine neue Art erzeugen, ist ein anderes Programm, eine ganz andere Sache. Ich habe das ausgeführt, ich habe nicht Zeit, es länger zu machen, weil die Uhren in Wuppertal so schnell gehen. Ich habe das ausgeführt in dem Buch vom Schwab Verlag. Sie kennen alle den Schwab Verlag in der Schweiz. Es ist ein wissenschaftlicher Verlag von 1495, also eines der vornehmsten Verlage in der Schweiz. Und die haben das rausgebracht mit all den wissenschaftlichen Details, die uns klar machen, warum man durch Punktmutationen eine neue Spezies nicht machen kann. Nun, lasst uns jetzt ein praktisches experimentelles Beispiel nehmen. Wir nehmen unseren Freund Escherichia coli und dann bin ich zu Ende. Dann können wir diskutieren. Wir nehmen Escherichia coli. Nun, Escherichia coli, der kleine Kerl, der im Magen-Darm-Traktus ist und uns bei der Verdauung behilflich ist, der besteht aus einer Membrane, hier, Zytoplasma, und dann hat Escherichia coli eine Schnuppe von DNA. Und diese DNA ist wie eine Kassette. Aber statt dass magnetische Impulse drauf sind, sind Nukleotide da in dem DNA-Molekül, die eben die Information der Partitur von Escherichia coli enthalten. Hier haben wir die Schlupe. Nun, wie kann ich aus Escherichia coli eine neue Spezies machen? Wie kann ich Escherichia coli aufmöbeln zu irgendeinem anderen Organismus? Man züchtet es, man macht Selektion, künstliche Selektion, natürliche Selektion macht alles, aber wissen Sie, Hinschelwood herausgekommen, dass aus Escherichia coli, ohne Hilfe von außen, Escherichia coli rauskommt und nichts anderes. Und er hat das sein ganzes Leben gemacht und dann ist am Ende seine Kräfte gewesen. Nun, wir wissen, wie man es tut heute. Und das ist rausgekommen in den letzten 12 Monaten. Vorher hat man es gewusst, aber jetzt weiß man es. Man hat es getan. Und wir können es beweisen für die Armen unter uns, die insulinkrank sind, die zuckerkrank sind, die Insulin brauchen. Dies ist, wie man es getan hat, eine neue Spezies machen. Man nahm Escherichia coli mit den besonderen Enzymen, die es gibt, kann man die Schlupe von DNA aufmachen. Und da hat man zwei Enden da und ist offen. Und wenn man offen ist, ist man empfänglich für neue Informationen. Wenn das Innere eines Menschen, wo die alten Theologen haben gesagt, wenn sein Herz offen ist, nicht wahr? Aber das wage ich nicht vor so einer verehrten Zuhörerschaft zu sagen heute Abend. Aber viele sind fest verschlossen in ihrem Inneren, wie Escherichia coli normalerweise verschlossen ist. Man kann mit denen nichts machen. Also das Erste, was man tun muss, ist sie ausbreiten und offen machen. Und ich habe probiert, das auf meine Art und Weise zu tun. Ich öffnete ihnen das Innere, das Kernstück. Man muss das Herz und den Verstand offen öffnen. Nun, wenn das offen ist, dann geht man ins Labor und man guckt ab die Struktur von menschlichem Insulin. Wir müssen jetzt Insulin nehmen von Schweinen, nicht wahr? Wenn die Menschen nicht genug haben, schlachtet man die Schweine, nimmt die Insel von Langerhans raus und holt das Insulin raus und es ist nicht ganz das gleiche wie bei uns. Und es gibt oft Fremdkörperreaktionen, wenn man es tut. Und man hat gehofft, dass wenn man menschliches Insulin bekommen könnte, dann wäre das Los der Diabetiker leichter. Man hofft das. Nun, was man dann getan hat, man nahm menschliches Insulin und dann synthetisierte durch besondere chemische Eingriffe menschliches Insulin. Also auch das S, die S, Es, Brücke in der Mitte und all die anderen Spezialitäten von menschlichem Insulin. Und die Information, das zu tun, hat man dann niedergeschrieben in der genetischen Sprache eines Gens, eines menschlichen Gens. Das Gen ist synthetisiert worden von Sanger in Cambridge. Er hat zuerst auch menschliches Insulin selber gemacht und dann arbeitet an dem Gen, das in den Chromosomen des Menschen in der Insel von Langerhans aktiv ist, um menschliches Insulin zu synthetisieren. Und hat er dann das im Laboratorium synthetisch konstruiert und isoliert. Und dann, als er das hatte, ich habe es grün hier geschrieben, als er das machte, ist er hingegangen zu unserem offenen Escherichia coli und hat das da reingenäht mit den Enzymen, die der Körper selber benutzt. Und so hat er einen ergänzten Kern, DNA-Kern, von Escherichia coli. Also er tat die Information, um Insulin zu bauen, und gab diese Information Escherichia coli und nähte es in das Kernstück des kleinen Organismus. Als dann das reingenäht war, kamen die Ribosomen, hier habe ich die Ribosomen geschrieben, da habe ich vergessen, aber macht nichts. Die Ribosomen kommen rum wie ein Sprechkopf, und wie sie die Information lesen, die eben Escherichia coli bauen, da haben sie Escherichia coli gebaut und nichts anderes. Aber als sie dann zu dem neuen synthetischen Gen mit all der Information, mit all den Überraschungseffekten, die nötig sind, um Insulin zu bauen. Denn die Synthese von Insulin liegt nicht in der Materie, in der rohen Materie. Sie ist drauf oktroyiert worden. Sie ist nicht immanent. Sie wird von außen aufoktroyiert. Und als die Ribosomen darauf kamen, was haben sie getan? Sie haben ganz seelenruhig sozusagen die Information, die Sanger drauf tat, gelesen. Und das Tier fing an, menschliches Insulin auszuspucken. Und jetzt isoliert man dieses menschliche Insulin von dem Nährmittel, in dem Escherichia coli dieser Art wächst, und dann hat man menschliches Insulin, den Menschen zu spritzen. Die nächste Stufe ist ganz klar. Man wird dieses Gen nehmen, und statt dass man es Escherichia coli gibt, dass Escherichia coli es verwerten kann, wird man es in die kaputten Zellen von unseren Inseln von Langerhans hineintun und die züchten in den kaputten Inseln von Langerhans, und da wird der Mensch von innen geheilt werden, weil die kaputte Information, die genetisch kaputte Information eines Diabetikers, dann ersetzt wird von Überraschungseffekten, was Information oder Intelligenz ist, von außerhalb der Materie. Und auf diese Art und Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat man festgestellt, wie man neue Spezies macht. Das ist, wie man es tut. Überraschungseffekte, die man aus der Materie und Naturgesetzen nicht kalkulieren kann. Denn wenn man sie kalkulieren könnte, wären sie keine Überraschungseffekte. Die sind flip, flop, wo es in der Materie keinen Unterschied gibt. Aber man muss entscheiden von außen, was flip ist und was flop ist in der Sprache der Informationstheorie. Nun, ich bin der festen Überzeugung, um das ganz anschaulich zu machen, dass wenn man einen Orang-Utan nehmen könnte und eine Zygote von einem Orang-Utan, die Information gematcht und gefittet, wenn ich so sagen darf, an die Zygote eines Orang-Utan, die Information von einem menschlichen Sprachgen, das Gen, das verantwortlich, oder die Gene, die verantwortlich sind für den Bau meines sprechenden Computers. Und das ist, was ein Orang-Utan nicht hat. Wenn man ihm die Information geben könnte, dass sein Mund richtig gebaut wird, Und dass er dann eine richtige Zunge bekommt, wie wir eine Zunge haben, damit wir eben unsere Worte bilden können. Ich habe gar keinen Zweifel. Wenn man das tun könnte, und ich sehe technisch keine Gründe, warum nicht, wenn man genug Zeit hat, die Forschung zu machen, dass man einen Orangutan bauen könnte, der reden könnte. Ich sage nicht, was er sagen würde, nicht, wenn er reden könnte, aber dass er sicher die Fähigkeit bekäme, weil man die Information gegeben hat, die man nicht herauszüchten kann, wenn es nicht da ist. Und so kommen wir zu dem Schluss, und damit bin ich fertig. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Denn die Naturwissenschaften heute sind zu der Überzeugung gekommen, dass Biogenese spontaner Art weder experimentell noch theoretisch technisch möglich ist. Ich habe Ihnen die Gründe gegeben. Niemand bis jetzt hat mir die Antwort auf das gegeben. Nun, ich freue mich, wenn wir darüber diskutieren können. Das Buch, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, ist in 4 Jahren durch 4,5 Auflagen gegangen. Sehr viel Hitze ist entwickelt worden und wenig Licht. Aber wissenschaftlich gesehen steht das fest. Die Idee, dass Speziation durch Geschlecht geschieht und Auslese, ist heute nicht mehr tragbar. Wir wissen, dass Programme, Überraschungseffekte, die in roher Materie nicht vorhanden sind, aufoktuiert werden müssen, um die Information zu geben, dass ein neues Programm entsteht für eine neue Spezies. Nun, meine Damen und Herren, ich schließe mit dieser Frage an Sie. Es geht um die Bildung von Programmen nach Informationstheorie. Wenn Sie der Überzeugung sind, dass Programme spontan durch Stochastik entstehen, dann müssen Sie mir das beweisen. Ich freue mich, wenn Sie es tun können. Bis jetzt habe ich niemanden gefunden. Denn Programme kommen immer, sind Sie mit mir? Programme kommen immer von Think Tanks. Immer von Think Tanks. Können Sie sich irgendeine Maschine vorstellen, die spontan aus roher Materie hervorgeht? Ich wäre dankbar für ein Beispiel. Können Sie sich irgendeine Denkmaschine, einen Computer, der sich selbst programmiert, sich vorstellen, der entsteht, ein Computer, ein denkender Computer, der entsteht, ohne Denken vorauszusetzen. Wenn Sie einen Denkcomputer haben, der Schach mit Ihnen spielt, Sie sehen diese Maschine, der Sie immer bei Schach schlägt, würden Sie jemals mir sagen, dass so eine Maschine, eine Denkmaschine, spontan entstand? Sie sind eine Kartoffeldenkmaschine. Wenn Sie meinen, dass Sie entstanden sind, eine Kartoffeldenkmaschine, die sich selber programmiert, wenn Sie meinen, dass das spontan entstanden sind, Sie sind Akademiker, Sie müssen mir die Gründe angeben. Ich bin gezwungen, Denken vorauszusetzen, überall, wo ich eine Maschine oder eine Denkmaschine sehe. Sie sind eine Denkmaschine. Wo ist in Ihrer Philosophie das Denken? Überlegen Sie, wir sind eine Denkmaschine mit Persönlichkeit. Eine Maschine ist eine Denkmaschine ohne Persönlichkeit. Ich bin persönlich überzeugt, dass ohne das Postulat, eines denkenden Thinktanks,
wenn Sie wollen, Gott, können Sie es nennen, wie Sie wollen, Wort spielt keine Rolle, Sie wissen, was ich meine,
der nicht weniger ist als uns, als wir sind, sondern mehr. Und deshalb glaube ich persönlich an einen persönlichen Thinktank. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Geduld mit mir heute Abend. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind zwei Fragen hier, die ich behandeln muss. Die erste Frage ist, wie sind die Fossilien und ihre Ähnlichkeiten entstanden? Also, sie sind entstanden, sehr viele von ihnen entstanden in Wasser und die sind dann mineralisiert worden und da bleiben sie. Aber es gibt andere Arten von Fossilien, die weniger bekannt sind, aber die genauso wichtig sind. Und das sind die Fossilien, die wir Fußspuren nennen, Fußstapfen. Ich persönlich möchte Ihnen zu diesem Gebiet bekennen, dass ich kein Paläontologe bin. Aber ich habe ziemlich viel Paläontologie studiert, aber nur so nebenbei. Ich habe nie einen Kursus gemacht auf diesem Gebiet. Also wenn Sie dann lieb und freundlich sind zu mir, ich rede nicht als Fachmann, ich rede nur als Laie, der ein bisschen in dieses Gebiet geguckt hat. Hier ist es. Die große Prognose von Charles Darwin, als er das Buch Origin of Species 1859 produzierte, war, dass die geologischen Formationen voll sein werden von Zwischengliedern zwischen den Fühlen, also sagen Sie Fühler im Deutschen, also zwischen den Hauptfamilien, nicht wahr, wird man allerlei, was er nannte, Missing Links finden. Also er sagt, im Laufe der Evolution entstand das erste Eubiont oder was Sie es nennen wollen, und dann durch die langsame Entwicklung, durch Millionen von Jahren, durch Veränderungen, wie er sie nannte, die, wovon er nicht wusste, wie sie waren oder was sie waren, entstanden neue Spezies. Nun, die große Prognose war, dass es zwischen den Spezies, zwischen den Arten, Zwischenglieder gibt. Es dürfte Zwischenglieder geben zwischen den Walen, also Cetacea, wie man sie englisch nennt, und den Landsäugetieren. Und die große Ernüchterung, die jetzt nach Hunderten 30 Jahren gekommen ist, kam mit der Erklärung aus dem Britischen Museum von dem Leiter der Paläontologie. Und der Leiter der Paläontologie in dem Britischen Museum in London, das wirklich führend ist in der ganzen Welt. Gould ist führend in Amerika und Patterson ist führend in Amerika, beide Paläontologen. Und Patterson hat gesagt von London, ich gehe jetzt schriftlich darauf ein, was den Darwinismus betrifft, dass ich persönlich kein einziges Fossil kenne, das ein Zwischenglied sein könnte. There are no missing links. Nun, als ein Paläontologe das sagte, da war das ganze Land absolut verdutzt. Was soll man dazu sagen? Denn all die Stammbäume in dem Britischen Museum gehen davon aus, dass von den ersten Anfängen des Lebens gingen die Pflanzen aus und dann die Tiere, die Vertebrate, die Invertebrate, hinauf zu den Fröschen und dann zu den Reptilien, ich fahre dann hinauf zu den Säugetieren, dann hinauf zu den Primaten und dann zu den Menschen. Und die Zwischenstufen sind nicht da. Nun, Sie sagen mir sofort, aber, Herr Professor, Archaeopteryx. Nicht wahr? Das ist dieser Vogel mit Zähnen im Schnabel und der aussieht mit einem langen Schwanz wie ein Reptil und galt bis vor 2 Jahren als ein fehlendes Glied, ein Missing Link. Bis in Utah, die Universität dort, Brigham Young, wir haben eine schöne Arbeit, eine geologische Arbeit veröffentlicht und gezeigt, dass der moderne Vogel bedeutend älter ist als Archaeopteryx. Nun, ich meine, wenn der moderne Vogel älter ist als Archaeopteryx, kann Archaeopteryx nicht der Vorvater sein von den modernen Vögeln. Das ist geologisch unmöglich. Die Sache ist umgekehrt. Patterson hat das damals schon, als er sein Statement machte, nicht gewusst. Und jetzt weiß er es. Aber er hat es vorher gesagt, dass die große Prognose Darwins war die Zwischenstufen. Und die große Prognose ist nicht eingetroffen. Denn es könnte eigentlich auch nicht sein, wenn man es überlegt. Denn Darwin hat gesagt, die angepasst sind, werden überleben. Nun, ein Missing Link muss zwangsläufig nicht sehr gut adaptiert sein. Wie vor, wenn es halb hineinpasst da und halb hineinpasst da, dann würde es einfach nicht überlegen. Das ist geschehen von der Paläontologie. Von mir aus glaube ich, dass die Paläontologie schon sehr interessant ist. Aber zwingende Evidenz ist es auch nicht. Ich bin der Meinung, dass die zusätzliche Evidenz, die ich erwartet habe als Student in Oxford, dass im Laufe der Zeit die Formationen Missing Links zeigen würde, diese Evidenz ist ins Wasser gefallen. Von mir aus, dass die zwingende Evidenz kommt von einem der neuesten Fächer der Wissenschaften. Und das ist die Informationstheorie. Jetzt, wo die Genetik da ist von Crick und Watson und wir wissen, dass wir programmiert sind, nach Überraschungseffekten, die Information sind oder Intelligenz, dann weiß man, warum es nicht sein kann. Aber die Evidenz an sich ist nicht gut. Ich erzähle Ihnen einen kleinen Witz. Ich war mit einigen Professoren in einer Universität, ich darf den Namen nicht sagen, in einer Universität in Süddeutschland. Und ich habe die Informationstheorie in der Genetik durchgemacht. Und da haben sie gesagt, ja, das ist schon richtig, was Sie da sagen. Aber die Information auf dem genetischen Code ist chemisch und nicht intellektuell. Im genetischen Code ist chemisch und nicht intellektuell. Was hätten Sie dazu gesagt, meine Damen und Herren? Ich habe gesagt, also gut, ich habe Escherichia coli genommen und gezeigt, dass die intellektuelle Information über die Vorschriften, die biochemischen Vorschriften, die nötig sind, um menschliches Insulin zu bauen. Und die sind kompliziert. Das ist ein äußerst unstabiles Molekül. Diese Information auf der Genetik, auf dem Gen, das synthetisch ist, ist das intellektuelle Information oder chemisch? Und da hat er gesagt, der Professor, ein guter Freund von mir, aber Darwinist, da hat er mir gesagt, die Information ist chemisch. Da habe ich gesagt, was ist chemische Information? Und da hat er gesagt, Information, die aus der Chemie kommt. Und was ist intellektuelle Information? Das ist Information, Überraschungseffekte, die durch den menschlichen Kopf gegangen sind. Das war seine Definition. Da habe ich ihm Escherichia coli gezeigt, das Insulin herstellen kann. Und ich habe gesagt, auf dem Gen, das aus dem Kopf Sängers gekommen ist, Information, die durch den Kopf geht, ist doch intellektuell. Und er hat gesagt, ja, es ging durch seinen Kopf. Nach meiner Definition muss das intellektuell sein. Da habe ich gesagt, aber die Ribosomen, die lesen die Information von Eschwischakuli, die natürlich ist, auf keine Art und Weise anders als die Information, die intellektuell ist, auf der Schlupe, die jetzt geschlossen ist. Wo ist der Unterschied? Und ich habe ihn behandeln müssen, eine Stunde. Da habe ich ihn behandelt, eine Stunde, da habe ich es auf Kassette aufgenommen, die intellektuell, die Information auf dem genetischen Code ist chemisch gespeicherte intellektuelle Überraschungseffekte oder Information. Und da hat er mir gesagt, aber nicht wahr, Herr Kollege, ich kann meine Meinung ändern. Sicher können Sie Ihre Meinung ändern, Sie auch, ich auch. Aber in diesem Augenblick, wo wir da stehen, sind Sie gezwungen zu sagen, dass die genetische Information im Allgemeinen den Anschein hat, soweit wir sehen können heute, aus einem Intellekt gekommen zu sein. Und er sagte, ja. Also, bitteschön, ein Atheist ist zu dem Schluss gekommen, dass wissenschaftlich gesehen sein Atheismus nicht haltbar ist. So ist das, denn Information ist gleich, ob es intellektuell ist oder chemisch. Nur ist es chemisch festzuhalten oder magnetisch, wenn Sie wollen, auf einer Kassette. Das dritte über Darwin und Fossilien. Ich habe in Palaxy River in Texas selber, vor einigen Jahren, als ich in Chicago war, sind wir runtergeflogen und da haben wir dort die riesengroßen Brontosaurus-Fußspuren gesehen, so groß wie dies hier. Man kann ein Kind drin baden. Und sie sind so scharf, die Klauen, dass man genau sieht, wie diese 70 Tonner in den Schlamm hineingesunken sind. Und so scharf und klar, als ob sie gestern gemacht wurden. Und wie neue herausgegraben wurden, innerhalb von einem Meter hat man menschliche Fußspuren gefunden. Also mit den 15, mit der Spanne, mit dem Absatz, einige nackt, barfuß und einige mit Mokassinen drauf, direkt neben dem Brontosaurus. Nun, das hat man jetzt letztes Jahr, nach 20 Jahren, das war 20 Jahre, als ich da war, hat neu gefunden, auch in der Nähe von der gleichen Sorte. Nun, wenn das der Fall ist, dass der Brontosaurus kontemporan lebte mit den Menschen, was sind die Folgen, die Sie ziehen müssen? Die Folgen sind, dass nach der Evolutionslehre der Brontosaurus vor 120 Millionen Jahren ausstarb und dass der Mensch ungefähr, je nach Wissenschaftler, vor 5 Millionen Jahren entstand mit Neandertal und all diesen Dingen. Nun, wenn man findet, dass die beiden kontemporan waren, da verliert man 115 Millionen Jahre, was in einer Geschichte von 600 Millionen Jahren etwas gravierend ist. Nicht wahr? Nein, ich meine das als Wissenschaftler, ich bin nicht witzig jetzt, tut mir sehr leid, ich bin genetisch schon deformiert in Bezug auf Humor, aber da bin ich ganz tot ernst. Was soll man machen mit den 115 Millionen Jahren, die fehlen? Persönlich halte ich es für sehr undenkbar, dass aus einer Urzelle in 600 oder 1000 Millionen Jahren das Programm eines Menschen spontan entstehen könnte. Ich glaube nie und nimmer, dass die Information, um ein Auge zu bauen, die Optik für die Linsen, für die Hornhaut, für die Zäpfchen und Stäbchen, für die Synapsen bis zu dem optischen Nerv, wenn Sie glauben, dass so ein Programm miniaturisiert auf einem Spermium oder auf einem Ei, wenn Sie glauben, dass so ein Programm spontan entsteht, sind Sie außerhalb der medizinischen Hilfe. Das ist derart miniaturisiert, dass man es nicht machen kann. Das war das Erste über Darwin. Jetzt kommt das Zweite. Würden Sie bitte eine genaue Konkretisierung von dem Think Tank geben? Also ich habe das bewusst nicht getan. Denn ein Think Tank ist das, was Aldous und Julian Huxley, es war meist Aldous, die beiden waren Atheisten, die haben gesagt, angesichts des genetischen Codes, mit all der Information drauf, hatte Aldous gesagt, ehe er an Krebs starb, er hat gesagt, ich bin gezwungen, außerhalb von Zeit und Raum, einen Think Tank als Quelle der Programmierung des Lebens und der Materie vorauszusetzen, anzunehmen. Ich bin gezwungen, das zu tun. Und somit hat er vor seinem Tod seine atheistische Lage, dass es keine Metaphysik gibt, eigentlich selber untergraben. Nun, ich persönlich, Sie sagen, wie ich mir das vorstelle, ich glaube, dass wenn ich im Labor eine Synthese mache, und einige Synthesen habe ich gemacht, ich kann nie über meinen eigenen Schatten springen. Ich nehme Computer zur Hilfe, nicht wahr? Und ich probiere meine Synthesen zu machen, aber etwas, was komplizierter als ich, kann ich nicht machen. Ein Schöpfer, auch unter Menschen, ist immer größer als sein Werk. Würden Sie das als These akzeptieren? Oder würden Sie es nicht akzeptieren? Sie können Nein sagen, wenn Sie nicht wollen. Aber das meine ich. Nun, wenn ich als Denkmaschine konstruiert worden bin mit Informationen, die nicht in der Materie liegt, dann muss ich vorschlagen, dass diese Information außerhalb der Materie kam. Also etwas intelligenter als ich hat mich gemacht. Aber das Interessante ist, dass man den zweiten Schritt allgemein nicht tut. Der zweite Schritt ist dieses. Diese Maschine ist ausgegangen. Ist das hier? Ja, es ist aus. Ja, aber kann man hören hier? Ja, können Sie hören? Gut. Ja. Ich bin so daran gewöhnt, wegen der Rückkopplung, nicht wahr, im Ohr, dass es mich plötzlich in einem Vakuum lässt. Wenn Sie bedenken, was für eine Information nötig ist, um erstens eine Denkmaschine zu machen, aber dann darüber hinaus eine Denkmaschine, die weiß, dass sie denkt. Wir sind eine Reflex-Denkmaschine. Wir können unsere eigenen Gedanken analysieren. Nun, ein selbstprogrammierender Computer, wie sie gehabt haben jetzt mit dem Space Shuttle in Amerika, 7 Computer haben diese Maschine überwacht. Und jede Maschine hat die Arbeit der zweiten Maschine überwacht als Redundanzsicherheit. Aber keine von diesen Maschinen, die reflexe Maschinen waren, um ihre eigenen Gedanken zu kontrollieren, ihre eigene Arbeit zu kontrollieren, keine Maschine hatte Selbstbewusstsein. Man hat versucht, Selbstbewusstsein zu synthetisieren. Culbertson hat es gemacht, während Jahren in Chicago, University of Illinois, wo ich war. Und er hat gesagt, auch durch Vernetzung, er nicht imstande sei, eine selbstbewusste Maschine zu herzustellen. Lesen Sie sein Buch, 500 Seiten lang. Sehr interessantes Buch. Aber er sagt, das ist das Unvorstellbare, dass man eine denkende Maschine macht, die Selbstbewusstsein hat. Nun, wenn Gott mich gemacht hat als eine denkende Maschine, die ich mich selbst programmieren kann, ich bin Reflex in dieser Hinsicht, aber die zur gleichen Zeit weiß, dass ich denke und mich selber kontrollieren, weiß, dass ich sterbe. Eine Maschine, die das tun kann, und das sind wir, eine teleonomische Vorrichtung, wenn Sie das Wort Maschine nicht lieben. Denken Sie, dass der Schöpfer weniger sein kann als ich.
Also, dass er eine Unterperson sein kann, der Personen, wie wir es machten. Ich glaube, dass Gott als Schöpfer, der Think Tank, wenn Sie wollen, als Schöpfer, unendlich viel persönlicher ist als ich. Seine Gedanken sind viel komplizierter als meine, das ist mir klar, die sind ewig und meine sind zeitlich. Aber er muss, wenn er Personen erschaffen hat, was der modernen Technik noch nicht gelungen ist, der muss dann als Think Tank persönlich sein. Ich persönlich bin zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Think Tank, der persönlich ist, in Christus, dies ist mein persönliches Bekenntnis. Sie brauchen es nicht anzunehmen. Ich glaube persönlich, dass wenn Christus imstande war, auf ein Wort hin einen Menschen aufzuerwecken von den Toten mit einem Wort, dass das den Verdacht erweckt, dass der Schöpfer selber da war. Er hat selber gesagt, er sagt, wenn diese Dinge geschehen, dann ist der Finger Gottes zu euch gekommen. Und er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Und er hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Nun, entweder hat er gelogen, oder war er krank, oder geisteskrank, oder redete die Wahrheit. Und deshalb ist meine persönliche Überzeugung schon 40 Jahre, ich habe mich spät zu Christentum bekehrt, sehr spät. Ich war in Oxford zu der Zeit. Ich wurde gezwungen, so zu denken, und dann fing ich an, so zu leben. Und das machte mich zum Christen. Ich glaube, dass in Jesus man wirklich sieht, dass der Schöpfer des Menschen Mensch geworden ist und von Menschen getötet worden ist, so böse sind wir. Gucken Sie mal den Zustand unserer heutigen Welt. Wir machen unsere Umwelt unbewohnbar. So sind wir. Ich finde es schrecklich. So eine schöne Umwelt machen wir kaputt. Ist es nicht ein Beweis dafür, dass wir falsch denken? Wenn die Bibel sagt, dass wir eine Metanoia durchmachen müssen, also ein Umdenken machen müssen, ich sage, nichts könnte klarer sein als das, dass wir umdenken müssen, sonst gehen wir unter. Und das ist mein persönliches Zeugnis. Also, Sie können es lassen oder nehmen, wie Sie wollen. Nun, es war noch etwas, das ich hier sagen sollte, Konkretisierung des Thinktanks, also, lieben Leute, wie sind die Fossilien ihrer Ähnlichkeit entstanden? Ihre Kausalkette ist schlüssig. Frage, wieso ist für Sie die für die Entstehung des Lebens verantwortliche Denkmaschine Gott identisch mit Jesus Christus? Das habe ich schon gesagt, mehr oder weniger. Warum stellt die Aminosäurenbildung ein Entropieloch dar? Da haben Sie mir die letzte Frage gestellt. Ein Entropieloch ist ein Zustand, der wahrscheinlich ist. Nun, wenn ich Golf spiele, und ich spiele nicht Golf, aber meine Freunde spielen Golf, wenn Sie den Golfball, nicht wahr, mit Putting, sagen Sie Putting im Deutschen, to put, Putting, sagen Sie das, also nicht wahr, langsam herankommen bis zum Loch, wenn der Ball nah genug ist, dann übernimmt den Ball die Wahrscheinlichkeit und es fällt rein, und das ist ein Entropieloch, nicht wahr? Nun, wenn Sie die Biologen sagen, dass wenn es durch Zufall geschieht, wie das, der Ball übernommen wird von Gravitation und dann durch Gravitation da reinfällt in das Loch, dann ist es so mit den Menschen. Und da hat Lipson, wie ich erwähnt habe, der Physiker, gesagt, wenn ich denke, dass das menschliche Gehirn oder das menschliche Herz, Vierkammerherz, ein Entropieloch ist, dann werde ich verrückt. Ich kann das nicht. Denn wenn ich 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten kein Blut im Kopf haben, fängt die Zersetzung an. Es ist so unwahrscheinlich, dass wenn Sie die Wahrscheinlichkeit anwenden, um die Entstehung des Gehirns zu erklären, da sind Sie wissenschaftlich total verloren. Das kann man nicht. Ein Entropieloch ist eine Raste. Und eine Raste ist das, was festhält, weil es da reinfällt. Ich habe das ausgeführt, in die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Das wären die Fragen. Und wenn Fragen sind direkt von dem Floor, bin ich gern bereit, solange Sie mir nicht einen zu langen Vortrag halten, bin ich gern bereit zu versuchen zu verstehen. Bitte schön, es ist an Ihnen. Bitte? Oh ja, bitte schön, eins von beiden, machen Sie es unter sich selbst ab. Ja. Aber laut, dass ich verstehe.
Ja. Was spricht eigentlich gegen ein natürliches Klon? Das heißt, wir haben jetzt eben so eine Art von Klon mit den Kolibakterien aufgezeichnet. Was spricht eigentlich dagegen, dass das in der Natur irgendwo auch passiert ist?
Es passiert. Ich meine, jeder Zwilling, also ein eineiger Zwilling, also zwei eineiige Zwillinge aus einem Ei, die sind einfach Klons, nicht wahr? Ilmensee hat jetzt drei Mäuse geklont. Aber was man haben muss, um einen Klon zu machen, ist erstens eine embryonale Zelle, das nicht differenziert ist zu weit. Dann muss man entdifferenzieren und davon einem Ei kann man beliebige Mengen von praktisch identischen Zwillingen bekommen. Das ist, was ein Klon ist. Aber Sie müssen ein Programm haben. Die große Frage in der Biologie ist die Frage nach dem Ursprung eines Programms. Nun, ein Programm ist ein holistisches Aggregat von Bits und Bytes von Informationen. Und Information ist ein Überraschungseffekt, ein Bit von Information ist ein Überraschungseffekt. Das ist das, was Sie nicht bestimmen können anhand von Naturgesetzen. Und das muss Information per Definition von außen sein. Ich verstehe Sie. Das Problem ist, wo kommt ein Think Tank, wo kommt ein Programm her? Und ich sage von einem Think Tank.
Ja, was ich jetzt meine, ist eigentlich nichts anderes als, dass jetzt neue Wesen mit neuen Eigenschaften, sagen wir mal Wesen, ist ja egal,
ja,
ohne weiteres entstehen können. Ganz neue Lebewesen, weil Eigenschaften von einem Wesen und eben noch einem Wesen zusammengetan werden. Das haben wir eben beschrieben, ist ja klar.
Ja.
Aber dann ist eben die Sache, die doch auch zufällig ablaufen kann. Das heißt, da ist ja schon irgendwo eine Entwicklung vorhanden. Okay, ich gebe zu, dass es da irgendwelche Informationseinheiten schon vorher geben muss. Aber zumindest gibt es da ein Zusammentun von Informationen, das heißt eine Organisation zu größerem Leben.
Eine Summierung von Informationen, meinen Sie? Ja, ja, verstehe Sie.
Aber das ist doch ein kleiner Widerspruch zu dem, was Sie jetzt am Anfang gesagt hatten. Wo Sie eben sagten, das passiert ja sonst nirgendwo, dass in der Natur durch Evolution irgendwelche neuen Lebewesen geschaffen werden. Da werden ja doch neue Lebewesen geschaffen in der Natur.
Also darf ich das beantworten?
In dem eben genannten Sinne.
Ja, ich habe Sie vollkommen verstanden. Sehr schön. Aber wissen Sie, nein, nein, nein. Wissen Sie, wenn man runterredet, ist es viel schwerer zu verstehen, als wenn man raufredet. Also heiße Luft geht nach oben, nicht wahr? So ist das. Gucken Sie mal. Vergleichen wir Ihr genetisches Programm mit einem Buch mit 46 Kapiteln. Ich weiß, Sie haben 46 gepaarte Chromosomen. Und das ist wirklich ein Buch voller Überraschungseffekte in einer Sprache, nicht wahr? Die Information ist festgelegt in einer Sprache. Die Sprache selber liegt nicht in der Materie. Die Information, die auf der Sprache reitet, ist auch nicht in der Materie, sondern der Sprache aufoktroyiert. Das ist ja klar. Nun, wir haben ein Buch mit 46 Kapiteln drin. Und ich fange an, das ist der Mensch, ich fange an mit einem Eubionten, nicht wahr? Und das hat nur lauter und drin. Und. Und. Oder wenn Sie Skandinavier sind, auch, nicht wahr? Oder wenn Sie Finne sind, ich weiß nicht, welche Landsmann Sie sind, wenn es Finnisch ist, ist es ja. J-A, nicht wahr? Und das heißt und. Nun, wenn Sie, das ist Information. Viren haben nicht viel mehr als ein Urwort. Sie bestehen nur aus DNS und einer Hülle von, vergiss Viren, aus einer Hülle von Eiweißen. Nun, könnten Sie, jetzt beantworte ich Ihre Frage, könnten Sie durch die Summierung von uns durch Zufall ein Buch mit 46 Programmen herstellen, schreiben? Könnten Sie und aber und wenn, ich habe die deutsche Sprache gelernt mit zwei Worten, ja und aber, nicht wahr? Und da hat man die ganze Mentalität der Sprache drin, ja, aber, nicht wahr? Nun könnten Sie diese einfachen Stücke von Informationen, könnten Sie damit durch einfache Summierung ein anständiges Buch schreiben?
Also ich habe nicht gesagt, dass da ständig nur uns zusammenkommen und dann ein Buch voller uns herauskommt, sondern was ich meinte war quasi, dass Lebewesen geklont werden mit neuen Informationen.
Also wo kommt die neue Information her?
Ja, okay, so kann man weiterfahren. Aber
ja, sicher. 100%.
Zumindest wird das Problem etwas vereinfacht.
Ach doch, sicher, Sie können alle Probleme simplifizieren.
Ja, aber dass durch eine Summierung vielleicht vorhandene Ureigenschaft.
Wo ist die vorhandene Ureigenschaft von Leben?
Ja, ja, okay. Wenn evolutionärer Vorschritt ablaufen soll, also wenn irgendwelche Lebewesen sich entwickeln wollen oder sollen,
ja.
Dann müssen sie ja stehen.
Sollen und wollen beides, nicht wahr? Gut.
Meinetwegen
sollte. Ja, gut.
Dann müssen ja ein ständiger Informationsfluss irgendwo herkommen.
Ja, natürlich.
Dann wäre überhaupt keine Entwicklung mehr möglich.
Ja, aber Sie müssen die Entwicklung der Information haben.
Da müsste doch irgendwo von irgendjemandem Informationen dann unterwegs sein.
Ja, natürlich.
Heute noch unterwegs sein und irgendwelche Lebewesen dahin bringen, bestimmte Eigenschaften zu entwickeln. Die Eigenschaften verändern sich ja. Das kann man ja nur doch aus der Biologie entnehmen.
Klar, da kein Problem. Sie können ein vorhandenes Programm modifizieren, um es wissenschaftlich zu sagen. Das können Sie tun und Mutationen können das machen. Und Sie können die verschiedenen Arten von Hunden so entstehen lassen, das ist ja ganz klar. Oder von Katzen oder von Fischen, das ist ja ganz klar. Aber das Problem ist die Entstehung von einem holistischen Konzept aus Bits und Bytes von Informationen und alles sind Überraschungseffekte und Sie müssen eine Quelle haben, wenn Sie Wissenschaftler sein wollen, um diese Bits und Bytes von Informationen zu rechtfertigen, wo sie herkommen. Haben Sie das Buch von Hoyle und Vikramasinghe gelesen?
Ja, ich habe nur von dir was von gehört.
Ja, also es ist ein Buch, das heißt Evolution from Space. Also Evolution von dem Raum. Und erinnert stark an Erich von Däniken. Entschuldigen Sie, aber es ist bessere Mathematik. Die Mathematik ist erstklassig. Nun, diese beiden sind Mathematiker in der Universität Cardiff in England und Astronomen und Mathematiker. Und sie sind, der Vikramasinghe kommt aus Sri Lanka und ist atheistischer Buddhist. Und Hoyle ist ein alter Engländer, der einfach einen harten Schädel hat und er glaubt an nichts. Er war ein Atheist. Und er hat dann angefangen, er hat gesagt, was denken diese Biologen über die Entstehung von genetischen Programmen? Und er hat dann ausgearbeitet in diesem Buch, er ist kein Christ, und lehnt das Christentum absolut ab. Aber er war Atheist und sagt jetzt, ich muss einen Think Tank vorstellen, und er schlägt vor, dass es Gene aus dem Weltall auf Lichtwellen propagiert, die in unsere Atmosphäre hineinkommen, mit fertigen Programmen da, und diese fertigen Programme summieren sich, mein lieber Herr, genau wie Sie gesagt haben. Das ist, was er sagt. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich bin zu Ende. Entschuldigen Sie, ich muss einen Überraschungseffekt da reinsetzen. Sie hatten eine Frage, mein lieber Herr.
Ja, mir kam es heute Abend so vor, dass Ihr Vortrag versucht, einen Gottesbeweis aufgrund der Erkenntnisse in der Wissenschaft, die heute vorhanden sind, darzustellen. Ich möchte da eine Frage stellen, denn die Wissenschaft wird sich weiterentwickeln und es werden sich neue Erkenntnisse ergeben. Und man kann aus dem wissenschaftlichen Kenntnisstand, so wie er heute vorhanden ist, nicht einen Gottesbeweis ableiten. Das war eigentlich mein Argument. Und zweitens,
Moment, Sie haben zwei Argumente. Das ist das erste. Also man Gottesbeweise darf man nicht bringen.
Ja.
Gut. Zweites.
Man kann den Gottesbeweis nicht ableiten aus dem, was Sie heute gesagt haben. Und mir kam es so vor, als heute gesagt.
Gut. Sie dürfen das tun. Ich habe nichts dagegen.
Aha. Das halte ich also für dem Christentum abträglich. Der Idee des Christentums abträglich, damit selbst widersprüchlich seine eigene Idee quasi schlecht macht. Ja, zum Zweiten.
Was sind Sie vom Beruf? Darf ich fragen?
Ich studiere Wirtschaftswissenschaft.
Oh, gut, wunderbar. Nein. Ja, das Zweite.
Ja, das Zweite ist eigentlich nur eine Randbemerkung. Sie haben eben gesagt, der Mensch zerstört seine Umwelt. Und,
Das wollen Sie doch nicht bezweifeln.
Nein, das will ich nicht bezweifeln.
Ich hoffe nicht, sonst hätte ich aufgegeben.
Das will ich nicht bezweifeln. Das kann ich nur bezweifeln, dass der Mensch dieses tut. Ne?
Und Sie auch.
Sie sagen auf der einen Seite das Christentum.
Ein Deutscher ist 70 Mal schlimmer als ein Indianer bei der Tätigkeit. Die Wirtschaft hat das bewiesen. Gut, entschuldigen Sie.
Aber das Christentum, das gibt uns quasi die Wahrheit. Das sagt, es gibt Gott und das Christentum ist die Wahrheit. Das Christentum ist aber auch auf der anderen Seite zu seinem Teile damit daran beteiligt, unsere Umwelt zu zerstören. Es gibt ja da Bücher über Christentum und Ökologie, es gibt die These, dass das Christentum mitbeteiligt ist, oder von der Idee her, macht euch die Erde untertan, ist ja so ein Schlagwort, dass eben das Christentum von daher gesehen schon mitbeteiligt ist an dieser Verschmutzung, an diesem an diesem Denken, dass man sich die Welt untertan machen kann, ohne die Folgen zu denken.
Das ist das Zweite.
Ja.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist sehr nett, denn ehe ich die Frage beantworte, darf ich fragen, ob Sie irgendeine persönliche Einstellung haben, dann weiß ich besser, wie ich antworten. Sind Sie Christ zum Beispiel?
Ich würde mich eher als Atheisten.
Ja, gut, dann ist das fein. Ich komme ausgezeichnet aus mit den Atheisten. Die sind auch sehr konsequente Leute. Und da kann man mit denen schön argumentieren. Besser als mit unehrlichen Christen. Es tut mir sehr leid, ich bin ein Christ, nicht wahr? Aber es ist so. Also, wenn Sie Schwierigkeiten haben, das sage ich für die Christen, die hier sind, mit Gottes Erweisen, dann müssen Sie bedenken, dass die Philosophie, nicht einmal Kant, Schwierigkeiten hatte mit Gottes Erweisen. Sie hatten Schwierigkeiten mit Gottes Beweisen. Und da muss man scharf unterscheiden in der deutschen Sprache. Man darf Gott in dem strikten Sinne des Wortes von Kant und anderen nicht beweisen wollen, wie man 2 plus 2 gleich 4 macht. Nicht wahr? Man nimmt 2, tut sie zusammen, hat man 4. Und da kann man nicht argumentieren. Da ist keine Deduktion da. Ich meine, auch keine Induktion. Man sieht die 2 und 2 und 2 und 2, das ist 4. Und da kann man nicht argumentieren. Nun, auf diese Art und Weise kann man es nicht tun. Und deshalb sagt man im Deutschen, ich bin ja Engländer, belehre Sie, das ist ja schrecklich, nicht wahr? Aber man kann doch nach den deutschen Philosophen Gottes Erweise bringen. Und jetzt bringe ich Ihnen einen Erweis, der deduktiv ist. Darf ich das tun? Es ist nur ein kleiner Vers. Ich muss es genau angucken. Hier heißt es, das, was man von Gott, also dem Think Tank, erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Und jetzt kommt die Deduktion, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Also wenn ich ihnen eine chemische Wahrheit bringe, wie ein Entropieloch, dann erkläre ich das und sie können deduzieren anhand meiner Evidenz, dass es so ist. Und so sagt Paulus, darf man durch Deduktion einen Gotteserweis bringen. Und hier ist er. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Und hier ist es, was er geoffenbart hat. Sein unsichtbares Wesen. Ich habe Gott nicht gesehen. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt in den Werken, in der Schöpfung, deutlich zu ersehen. In den Werken ist die ewige Kraft und Intelligenz zu deutlich zu ersehen, somit die Menschen, die das sehen, ohne Entschuldigung sind. Also die Sache ist die, wenn wir eine deduktive Maschine sind, wenn wir also eine Kartoffelmaschine sind und unsere Gedanken ableiten, dann ist man verpflichtet, das Organ, das man hat, zur logischen Deduktion zu benutzen. Wenn ich meinen Arm nicht benutze, atrophiert die Muskel. Es ist ja klar, wenn ich einen Arm breche und 6 Wochen in einem Gips bin, dann habe ich keine Muskeln zurückgelassen am Ende, weil ich es nicht benutzt habe. Nun, das Gehirn ist eine modifizierte Muskel. Und wenn man das Gehirn nicht benutzt, es ist ein Zwang, Deduktion zu machen mit der Maschine, die wir haben, sonst verlieren wir sie. Und das ist eine Atrophie, und eine Atrophie, eine Schrumpfung, ist nie natürlich. Und deshalb bin ich dafür, lieber Herr, dass man denkt, so wie man nur denken kann, aber man darf nicht konfundieren, einen Beweis mit einem Erweis. Und Paulus, einer der größten Denker aller Zeit, sagt, dass die Betrachtung der Naturwissenschaften, denn die Naturwissenschaften sind das Studium von Materie und Zeit, bringen uns zu der Deduktion, dass es einen Think Tank hinter der Schöpfung geben muss. Selbst der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt das Gleiche. Denn der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, es gab einen Anfang, und es wird ein Ende geben. Also muss ich irgendwie einen Anfang in Information und Überraschungseffekten anhand des zweiten thermodynamischen Hauptsatzes postulieren. Sonst kann ich überhaupt keine Gedanken machen über die Schöpfung, die ich jetzt vor Augen habe. Und die Bibel sagt dort, mit dem größten Denker unter Menschen, dass die Schöpfung, die ewige Kraft Gottes, der unsichtbar ist, zeigt. Und das ist ein Gotteserweis. Das sind 2 verschiedene Sachen. Ist das genug?
Ja, also mir ist der Unterschied zwischen Erweis und Beweis nicht richtig klar geworden. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, den lesen Sie, Kant. Das ist das Beste. Bitte, ich meine das ganz ernst. denn ich kann das in 5 Minuten hier nicht machen. Das ist mir zu viel und ich bin auch kein Philosoph, nicht wahr? Wenn ich als unbefugter Philosoph auftrete, werden Sie mit Recht auf mich losgehen. Aber das, was deduktiv gemacht wird, ist nicht das gleiche wie 2 plus 2 ist 4. Denn das ist nicht deduktiv und nicht induktiv. Das ist einfach so ohne Denkprozesse. Und mit Denkprozessen, wenn es induktiv ist oder deduktiv, hat man den Gotteserweis. Und das ist allgemein anerkannte Philosophie. Ich kann das nur sagen, ich bin kein Philosoph, nicht wahr?
Es gibt aber auch andere Philosophien, die dem entgegenstehen. Kant ist nicht der einzige Philosoph. Und es gibt sicherlich auch Philosophen, die einen Gott nicht Gottes erwiesen haben.
Also dann können Sie den zweiten Teil mit dem Namen Schnaubsatz nicht verstanden haben oder nicht gekannt haben. Es tut mir sehr leid. Haben Sie gemerkt, lieber Freund, haben Sie, Herr Kollege, haben Sie gemerkt, dass unter den größten Physikern, nehmen wir Einstein, das war ein Axiom für ihn. Er hat gesagt, Gott, der Denkende, würfelt nicht, um seine Schöpfung zu machen. Wie werde ich fertig mit dem Problem der Information? Einstein selber, er ist sicher eine Größe, nicht wahr? Ich meine, das geben Sie auch zu, nicht wahr? Und das war seine Begründung. Er glaubt, er war nicht Christ, aber war Theist. Sehr, sehr bewusst. Man darf die Denkprozesse nicht ausschalten. Wenn ich meinen würde, dass ich das Evangelium Christi predigen könnte zu allen Kreaturen, würde ich meinen, dass ich den Kohlköpfen auf dem Fels predigen könnte. Denn die sind auch gefallen. Aber weil sie nicht denken können, fällt es mir nicht ein. Ich denke nicht dran. Denn ich weiß, dass durch die Denkprozesse der Glaube eingeht. Das ist die Überzeugung von Gottes Erweisen. Was wir tun müssen, ist, wir müssen in eine Ecke zusammenkommen, Sie und ich. Kommen wir in eine Ecke zusammen, reden wir miteinander. Die anderen Damen wird es langweilig, ja.
Ja, ich möchte kurz sagen, was ich auch sehr wichtig finde und unterstreichen, dass wir das in Gott nicht beweisen können. Ich glaube, dass das...
Beweisen ist klar. Beweisen ist klar.
Ich meine, ich würde sagen, ich würde doch ein Dummkopf sein.
Was ist der Glaube in Ihrer Definition? Ich hatte die Freundlichkeit, meine Worte zu definieren. Eine gewisse Zuversicht von wem?
Von Gott.
Ja, gut, gut.
Sehe ich das richtig, dass die Bakterium Escherichia coli, dessen die Information angepasst wurde, noch als eine neue Art sehen kann? Eben dadurch, dass es durch die Form von Logos oder der Mensch, der dahinter stand, der hat ja Intellekt, sie haben das eingeschaltet, deshalb konnte das Bakterium nicht produzieren.
Man hat neue Eigenschaften und deshalb ist es eine neue Spezies, nicht wahr? Klar. Mhm.
Was ist mit den Bakterien, die man züchtet, die mit Antibiotika behandelt werden und die nachher, sicherlich sterben einige, aber einige bleiben noch immer, das sind die Seelen. Aufgrund von Funkmutationen und Spontanmutationen. Produzieren also entweder selbst Antibiotika oder produzieren Eiweiße, die in die Membran eingepflanzt werden, andere Eiweiße.
Sind Sie Mediziner?
Nein.
Biologe?
Oh,
falsch getippt. Entschuldigen Sie, meine Diagnose ist falsch. Was darf ich doch fragen, was Ihre Spezialität ist? Das ist aber gut, das ist ja wenigstens offen. Das ist ja fein. Er hat ein breites Spektrum. Nein, Sie haben die Wissenschaft vor 20 Jahren zitiert. Moment. Ich muss Atem holen, um eine entsprechende Antwort zu geben. Ja, ja.
Heute noch hernehmen und bei Escherichia coli zum Beispiel Antibiotika resistent, also eine völlig neue Eigenschaft wissen, Bakterien zukommen lassen, die eindeutig befugt
sind. 100% richtig.
Eine neue Eigenschaft. Nach Ihrer Definition wäre das eine neue Art.
Sie predigen den Bekehrten, mein lieber Herr Kommilitone. Ich bin bekehrt auf dem Gebet. Ich glaube 100%, was Sie sagen. Aber hören Sie mal zu, der Mechanismus der Bildung von Resistenz ist heute bekannt. Es sind Plasmide, die kleine Organismen sind, die kleine Programme sind, die eingepflanzt werden in die alten Organismen, zu den neuen Organismen, und diese Plasmide tragen die Eigenschaften, um das Antibiotikum, das angewandt wird, kaputt zu machen. Es ist genau das Gleiche, was ich da beschrieben habe, und verlangt ein neues Programm. Das ist, wie es geschieht. Deshalb sind Spitäler so gefährlich, weil sie Lagerungsplätze sind für Plasmide dieser Art, und sie sind voller Bakterien, die die neuen Eigenschaften aus diesen Plasmidprogrammen haben. Und wenn die Menschen von denen injiziert sind, kann man denen nicht helfen, weil sie schon tolerant, resistent sind. Das habe ich nicht geleugnet. Ich habe gesagt, nein, Sie dürfen mir nichts in die Schuhe schieben, was ich nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die Resistenz von verschiedenen Organismen